ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Auch heute wieder Massenproteste in Ägypten, wir blicken nach Kairo sowie nach Marokko. Patente auf Lebensmittel, was sich Lebensmittelkonzerne nicht alles unter den Nagel zu reißen versuchen. Mietgärten, möglicherweise eine Alternative für gesunde und günstige Lebensmittel. Und der Burschenschaftsball in Wien, ein Blick auf die Proteste gegen den reaktionären Auftrieb. Hunderttausende Menschen sind am heutigen Dienstagmittag, dem achten Tag der Proteste in Ägypten in Kairo, auf die Straße gegangen. Trotz Einstellung des Zugverkehrs und staatlicher Straßensperren hat der Machtkampf in dem arabischen Land damit eine neue Dimension erreicht. Zentrale Forderung: Rücktritt von Staatspräsident Husni Mubarak. Den hatte Kanzlerin Merkel vor 3 Jahren noch als Mann großer Weisheit bezeichnet. Schließlich ist sein Regime doch ein zentraler US-finanzierter Brückenkopf im ölreichen Nordafrika. Militärlieferungen in Höhe von 1,3 Milliarden erhielt das Land im zurückliegenden Jahr aus den USA. Nur Israel wird noch reichhaltiger mit Waffen unterstützt. Kein Wunder ist allein das schlecht fürs Image vor Ort. Tränengas, Granaten made in USA kommen gerade gar nicht gut an. Zwei KollegInnen von Coloradio aus Dresden sprachen über die aktuellen Entwicklungen mit Thomas Siron. Er ist Historiker, hat in Damaskus studiert und sich unter anderem mit der neueren ägyptischen Geschichte befasst. Zunächst die Frage nach der Zusammensetzung der ägyptischen Oppositionsbewegung.
Die größte Oppositionsbewegung, und das ist schon seit der britischen Kolonialzeit so, sind die Ikhwan al-Muslimun, die Muslim Brothers, oder die Muslimbruderschaft heißt das auf Deutsch. Die sind, ja, wenn man sie als Islamisten bezeichnet, hat man zwar nicht Unrecht, allerdings sind sie vor allen Dingen auch an der Vertretung der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung interessiert. Natürlich sind sie religiös konservativ, aber man greift damit eigentlich zu kurz, wenn man sie nur als, wenn man die soziale Komponente dieser Organisation nicht betrachtet. Gewerkschaften spielen auch eine immer größere Rolle. Es sind natürlich die Staatsgewerkschaft, genauso wie die Staatspartei. Aber in den letzten Jahren, insbesondere mit der Verschlechterung der sozialen Lage, sind auch sehr viele unabhängige kämpferische Gewerkschaften entstanden. Etwa von dem 2008, von dem Textilarbeiteraufstand, den ich erwähnt habe, da gab es dann auch so Solidarisierungsgruppen auf Facebook. Die Jugendbewegung 6. April nannte sich das, nach dem Streikdatum vom 6. April 2008, da wurden Betriebsbesetzungen durchgeführt. Also diese Gewerkschaftsaktivisten lassen sich, glaube ich, als politische Gruppe noch festmachen. Abgesehen davon, eine richtig säkulare politische Partei-Opposition, in dem Sinne, so wie wir uns eine Art Opposition so vorstellen, gibt es in Ägypten kaum, weil die Überwachung durch den Geheimdienst, die Polizei einfach zu stark ist. Jede Art von öffentlicher Tätigkeit wäre zumindest bis Mitte Januar mit Folter und langjährigen Haftstrafen geahndet worden. Und da das in Ägypten, doch schon seit 1970 ungefähr so ist, wirkt sich das auf die politische Kultur des Landes dann auch aus.
Wie stark sind eigentlich die politisch-kulturellen Unterschiede zwischen eben der großen Stadt und dem Land?
Nicht so stark, wie man eigentlich sonst sich das vorstellt. Natürlich ist Kairo eine große Metropole mit über 16 Millionen Einwohnern, aber Ägypten ist ohnehin ein sehr dicht besiedeltes Land. Also auch, es gibt in dem Sinne wenig ländlichen Raum, dadurch, dass die Siedlungsgebiete alle auf das Niltal und die Küste des Roten Meeres zusammengedrängt sind, wohnen auf einem relativ engen Raum über 80 Millionen Menschen. Und das hat zur Folge, dass der Urbanisierungsgrad relativ hoch ist oder die Besiedlungsdichte. Natürlich ist Kairo das absolute Zentrum, aber fast alle anderen Städte sind auch sehr groß. Alexandria hat über 4 Millionen Einwohner. Suez ist eine sehr große Stadt. Und das ist auch in Luxor oder Ismailia oder Port Said sind die Aufstände eigentlich eine Widerspiegelung dessen, was in Kairo passiert. Sie sind manchmal sogar brutaler, also insbesondere in Suez.
Ägypten spielt ja da eine sehr wichtige Rolle in diesem Raum. Wie würde man denn jetzt so ganz grob Ägypten einordnen?
Nun, Ägypten liegt natürlich an einer geografischen Schlüsselstelle. Der Suezkanal ist bekannt. Es ist der wichtigste Nachbarstaat Israels. Es ist also etwa auch der Sudan. Auch, das ist ja in den letzten Tagen auch ein geopolitisch sehr heikles Thema. Es ist also geostrategisch ein absoluter Schlüsselstaat, insbesondere aufgrund der Transportrouten. Ägypten ist andererseits auch der bevölkerungsreichste Staat der arabischen Welt und Ägypten ist das kulturelle Zentrum der arabischen Welt. Es hat also sowohl die traditionelle Stellung Ägyptens innerhalb der arabischen Welt ist die der Hauptmacht oder der dominierenden Macht, als auch für die in den letzten Jahrzehnten stattfindende Geopolitik zwischen Algerien und dem Iran. Auch da ist Ägypten der Eckpfeiler des westlichen Einflusses sozusagen.
Irgendwie sind ja die USA doch wichtigster politischer Partner jetzt außerhalb des...
Sie sind auch Hauptfinanzier. Also ist Ägypten beispielsweise der zweitgrößte Empfänger amerikanischer Auslandshilfen weltweit. Der größte Empfänger ist Israel und der zweitgrößte ist Ägypten. Und das zeigt vielleicht auch die Bedeutung, die Ägypten für die amerikanische Politik hat. Etwa eine US-feindliche Regierung in Ägypten würde die Fortsetzung etwa des Irakkrieges komplett unmöglich machen.
Jetzt viel auch so als Stichwort Israel. Es ist ja schon eine ganz schön gebeutelte Region, eben im internationalen Kontext. Und da hat ja in den vergangenen Jahrzehnten, eigentlich seit Camp David, Ägypten eine ziemlich wichtige Rolle gespielt für eine Stabilität in der Region, wenn man von Stabilität sprechen kann. Lässt sich das schon abschätzen, inwieweit es da zu Veränderungen in den Kräftegleichgewichten kommen wird?
Das hängt natürlich vor allen Dingen davon ab, wie sich die Situation in Ägypten selbst entwickelt. Und ich glaube, dass sich das auch noch nicht wirklich abschätzen lässt. Man hätte vielleicht vor Tagen schon gedacht, dass Mubarak nicht mehr haltbar ist als Präsident. Aber ich bin mir da nicht wirklich sicher. Es gab bereits Ende der 70er Jahre mal einen großen Hungeraufstand in Ägypten. Da gab es auch über 100 Tote, es waren hunderttausende Demonstranten. Also vielleicht das Einzige, was schon vergleichbar ist mit dem, was jetzt passiert. Und damals stellte die Regierung den Frieden dadurch wieder her, dass sie die Lebensmittelsubventionen, die damals sehr umstritten waren, wieder einführte und billige Lebensmittel zur Verfügung stellte. Inwieweit Ägypten diese Möglichkeit jetzt offen steht, vermag ich nicht zu sagen. Die wirtschaftliche Lage ist extrem angespannt in Ägypten. Auch die Börsenmärkte sind wie ein Stein gefallen. Es ist eine sehr unsichere Situation. Ägypten ist dringend auf Auslandshilfe angewiesen, um überhaupt das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Ich tue mich schwer mit Prognosen darüber. Ich würde davon ausgehen, dass die Armee alles versuchen wird, um die Macht in Ägypten zu behalten. Dass sie möglicherweise versuchen wird, eine Option für Mubarak zu finden, um dessen Gesicht und Persönlichkeit zu wahren. Das heißt, ihn vielleicht in 2, 3 oder 4 Monaten zur Abdankung zu bringen und dann im Sommer mit den eigentlich für September angesetzten Präsidentschaftswahlen einen neuen Kandidaten aus dem Generalstab präsentiert. Sollte das so kommen, würde sich wahrscheinlich erstmal an der geopolitischen Situation und der Rolle Ägyptens im Nahen Osten nicht so viel ändern. Es ist allerdings nicht sicher, ob es so kommt.
Welche Rolle spielen heute eigentlich so Peer-to-Peer-Medien, Blogs, Facebook? Ist das in dieser Gesellschaft wirklich so bedeutend, wie man das aus anderen Ländern kennt?
Es spielt eine sehr große Rolle. Also man muss sich vielleicht davor hüten. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass hier in den Massenmedien so getan wird, als wären die Proteste von Bloggern oder Facebook-Groups getragen. Und das ist wahrscheinlich... Also man darf deren Rolle nicht zu hoch hängen. Was sie allerdings können, ist einen Kommunikationsraum bieten, der vom Staat nicht ohne weiteres kontrolliert werden kann. Es gibt eine strikte Zensur für jeden Fernsehsender, für jeden Radiosender, für jedes gedruckte Erzeugnis. In so einer Medienwelt sind nicht zensierbare Newsgroups wie auf Facebook, wo sowas diskutiert wird, generell Peer-to-Peer-Medien, die einzige Möglichkeit, sowas wie eine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und zumindest die Jugendgeneration ist auch sehr versiert darin, Internetsperren zu umgehen. Also wir auch in Damaskus waren, da sind auch ein Großteil dieser Social-Media-Seiten verboten. Allerdings kann jeder junge Syrer dann ist in der Lage, einen Proxy aufzurufen und die Polizeisperren zu umgehen.
Wer die Verhältnisse zum Tanzen bringen will, braucht Medien. Wenn das dann die Herrschaft stört, wird zensiert. Kirchen lassen Bücher verbrennen, andere kappen Kabel- und Funkverbindungen. So auch aktuell in Ägypten. Ende vergangener Woche wurden die ersten Internetadressen, die IP-Nummern unliebsamer Dienste gesperrt. Die Oppositionsbewegung umging sie mit technischen Tricks. Daraufhin wurden die Handynetze gekappt, beides gab es auch schon hierzulande. Dann jedoch zwang das Regime Internetprovider, ihre Zugänge komplett abzuschalten. Nur einer durfte weitermachen, die auf Profikunden spezialisierte Firma Noor. Woraufhin die Geschäftskunden massenhaft ihre WLAN-Netze öffneten, die Menschen konnten per Laptop und modernem Handy wieder ins Internet. Die Verzweiflungstat des Regimes dann gestern, auch Noor musste schließen, das aus also für die ägyptische Börse, die Industrie, die aufs Internet angewiesenen Konzerne. Das Land steht damit kommunikationstechnisch und auch faktisch still. Fast. Denn Funk und Fernsehen geht immer noch. Der arabische Sender Al Jazeera musste zwar den Satellitenprovider wechseln, sendet aber nun umso professioneller und engagierter. Die Menschen kommen eben mit ihren Handyvideos direkt dorthin, wo ihre Filme entgegengenommen werden. Allerdings sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen festgenommen, ist der Senderstandort Kairo geschlossen worden. In den USA beginnt derzeit die Diskussion darum, Al Jazeera wieder in die Kabelnetze einzuspeisen. Wegen US-kritischer Berichterstattung ist der Sender dort bis heute eigentlich zensiert. Die Büros in Kabul und Bagdad waren vor wenigen Jahren bombardiert worden. Wir wollen nur noch die Frage stellen, wie die Situation in Ägypten in den arabischen Nachbarländern bewertet wird. Exemplarisch ein Blick auf die Berichterstattung in Marokko. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit dem Journalisten Frederik Schmachtel. Er ist Redakteur des Online-Magazins Jabiladi.com.
Erst als es eine Stellungnahme vom Außenministerium gegeben hat, ist es praktisch in die vorderen Plätze mitgerutscht.
Und wie wurde es dargestellt? Also
man bekommt hier relativ viele Informationen darüber, einfach weil es viele Links über Internet gibt. Das heißt, es wird ziemlich aktuell auch darüber berichtet. Aber es gibt immer ein Thema, was in den Medien, in den europäischen Medien sofort diskutiert wurde, was hier aber eher dementiert worden ist, ist, dass es auf Marokko übergreifen würde. Und das heißt, es gibt sehr kritische Berichte über Tunesien zum Beispiel oder jetzt auch über Ägypten. Aber die Frage, ob das in Marokko eben auch passieren kann, ob es wirkliche Revolten geben kann, da wird immer gesagt, nein, die Situation hier in Marokko ist anders.
Du hast vorhin auch schon erzählt, dass es wird mobilisiert für eine Demonstration für den König Mohammed. Welche Gruppen sind das denn, die jetzt da mobilisieren?
Man versucht eigentlich eventuellen Protesten oder größeren Protesten vorzubeugen, indem man jetzt ein bisschen die Nationalismus-Schiene rausfährt. Das hat man vor ein paar Monaten auch schon gemacht, als es Proteste in der Westsahara gegeben hat, wo spanische Medien ziemlich falsche Informationen, falsche Bilder zum Beispiel publiziert haben, Bilder aus Gaza, wo sie meinten, das seien Kinder in der Westsahara, die da getötet worden sind. Das war schon ziemlich hart, aber das wurde als Vorwand genommen, eine riesige Demo hier in Marokko, in Casablanca zu starten, wo über 2,5 Millionen Leute da waren. Und heute ist es so ähnlich. Heute versucht man, eine nationalistische Schiene aufzufahren, um zu sagen, in unserem Land ist Fortschritt, also tut der König was für sein Volk und es wird keine ähnlichen Proteste geben.
Und auf eurer Seite gibt es eben auch Foren. Könntest du da noch eine kurze Einschätzung geben? Hast du das Gefühl, die Menschen in den Foren, also die im Ausland lebenden Marokkaner, sehen bestimmte Dinge anders, als in den offiziellen Medien dargestellt wird?
Teilweise schon. Also teilweise gibt es Benutzer, die sehr einfach eine ausgeglichene Sichtweise haben und da dann auch wirklich versuchen, das Medium für Diskussion zu nutzen. Aber andererseits hast du auch das Phänomen, dass das Internet eben auch von nationalistischen Marokkanern, auch Auslandsmarokkanern genutzt wird, um ihre Stellung zu vertreten und die sind sehr, sehr stark. Also die meistkommentierten Artikel im Moment sind Artikel über Ägypten, Tunesien, keine Ahnung, über die Revolten und da sind wirklich sehr, sehr nationalistische Töne.
Für die Lebensmittelindustrie gab es am Europäischen Patentamt im letzten Jahr eine wichtige Entscheidung. Das Amt stoppte einen Patentantrag, in dem das Saatgut, die Pflanzen und die essbaren Teile von Brokkoli patentiert werden sollten. Doch wie geht das überhaupt, eine Pflanze wie Brokkoli zu patentieren? Inwiefern kann Brokkoli eine Erfindung sein? Darüber sprach das Freie Radio Lore aus München mit Christoph Thehn. Er ist Berater für Biotechnologie bei Greenpeace und koordiniert die Kampagne Keine Patente auf Saatgut.
Ja, also die Pflanzen und Tiere als solche kann man nicht erfinden. Und deswegen ist das eben auch heftig umstritten im Patentrecht, ob man solche Patente überhaupt erteilen will. Und der Weg, den die Firmen da gehen, ist, dass sie einzelne Elemente in Pflanzen beschreiben. Ein Ölgehalt, ein Eiweißgehalt oder Ölqualität, dass sie natürlicherweise vorkommende Gene beschreiben, die in Pflanzen vorkommen. Das heißt, sie sagen, wir analysieren die Pflanzen und finden dabei neue Qualitäten oder finden etwas, was vorhanden ist, was vorher aber noch keiner beschrieben hat. Und wenn man dann damit züchtet, mit diesen Eigenschaften, dann bekommt man auch neue Pflanzen und versucht darüber eben auch einen Patentschutz auszuweiten auf Pflanzen und Tiere. Oder was eben auch viele Firmen, damit ist eigentlich losgegangen, was sie eigentlich machen, ist, dass sie gentechnisch veränderte Pflanzen schaffen und dann nicht nur die Methode zur gentechnischen Veränderung sich patentieren lassen, sondern auch die ganze Pflanze und ihre Nachkommen patentieren.
Wird dann nur das Saatgut patentiert oder wie funktioniert diese Ausweitung auf die ganze Pflanze?
Also der Grundsatz im Patentrecht, der da angewendet wird, der auch dafür extra erst erfunden worden ist, im Grunde dieser Rechtsgrundsatz, ist, dass überall da, wo genetisches Material enthalten ist, das patentiert wurde, dass da der Patentschutz auch auf das Vermehrungsmaterial sich erstreckt. Das heißt, alle Schritte, jede kommerzielle Verwertung, die ich mit so einer Pflanze machen kann, die ist auch patentiert. Und das betrifft das Saatgut. Es betrifft die Pflanze selber, es betrifft zum Teil den Anbau der Pflanzen, es kann sogar die Ernte betreffen, die Verarbeitung der Ernte zu bestimmten Lebensmitteln, je nachdem eben auch ein bisschen, wie das Patent gestrickt ist. Aber letztendlich ist es nicht beschränkt in seiner Reichweite. Es geht durch eigentlich vom Landwirt zum Patent bis zum Verbraucher.
Und es fing an mit den gentechnisch veränderten Pflanzen und weitet sich jetzt quasi auf die konventionelle Züchtung aus. Wie sind denn da jetzt die Auswirkungen? Also gibt es da neue Auswirkungen, wenn das so ausgeweitet wird auf konventionelle Züchtung oder sind das eigentlich dieselben wie vorher, als gentechnisch veränderte Pflanzen patentiert wurden?
Also bei gentechnisch veränderten Pflanzen sieht man, dass der ganze Bereich eben sehr stark Konzentrationsprozess stattgefunden hat, dass die Firmen eben aufgekauft worden sind von großen Agrochemieunternehmen und dass inzwischen eben da der Saatgutbereich stark fast in der Hand ist der Agrochemie. Und dem Prozess sieht man leider eben auch zunehmend in der konventionellen Züchtung. Die US-Firma Monsanto ist also inzwischen mit und ohne Gentechnik die stärkste Saatzuchtfirma international. Hatte 2008 einen Marktanteil von 20% weltweit, was unglaublich viel ist, ein großer Anteil am Saatgutmarkt. Und diese Entwicklung wird durch die konventionelle Züchtung noch fortgesetzt. Und bei der konventionellen Züchtung hat man aber zusätzliche Probleme, weil man diese Pflanzen und die Tiere eben in der normalen Landwirtschaft auch einsetzt. Sie sind ja nicht unterscheidbar oft von den anders gezüchteten Pflanzen. Bei der Gentechnik hat man immer noch so ein Gen suchen können und gucken, ist die Pflanze patentiert, ja oder nein. Und diese Patentierung von konventioneller Züchtung hat auch viele neue rechtliche Unsicherheiten für andere Züchter und auch für Landwirte, weil sich die Produkte gar nicht mehr so klar unterscheiden lassen und weil man auch schwerer ausweichen kann. Gentechnik kann ich vermeiden als Landwirt, normal gezüchtete Pflanzen und Tiere eben aber nicht.
Ja, es ist so ein Bereich der Unsicherheit. Wie ist denn jetzt im Moment der Stand?
Also es gibt etwa 100 erteilte Patente, die sich auf dem Bereich der konventionellen Züchtung erstrecken, im Bereich der Pflanzenzucht. Und es gibt etwa 1000 Anträge in dem Bereich. Und im Bereich der Tierzucht sind es nicht so viele, längst nicht so viele, aber man sieht, dass das auch zunimmt. Und rechtlich ist es im Moment weitgehend ungeklärt. Es gab also diesen Präzedenzfall im Dezember. Da hat das Europäische Patentamt gesagt, dass das Verfahren zur Züchtung von konventionellen Brokkoli nicht patentierbar ist. Das war so ein Präzedenzfall. Da ist geprüft worden, ist konventionelle Züchtung eigentlich überhaupt patentierbar oder nicht. Und da hat die große Beschwerdekammer, das ist die höchste Instanz im europäischen Patent, dann festgestellt, nee, das geht nicht. Aber das Problem eben ist auch bei dem Patent auf dem Brokkoli, dass im Moment völlig unklar ist, wie sich diese Entscheidung jetzt auswirken wird. In dem Patent ist klar, gibt es Verfahrensansprüche zur Züchtung, die sind nicht patentierbar, die müssen gestrichen werden. Mhm. Aber in dem Patent gibt es eben auch Ansprüche auf den Brokkoli selber, auf das Lebensmittel und das Saatgut. Und dazu hat die große Beschwerdekammer nichts gesagt.
Es gibt allerlei Alternativen zu der gerade angesprochenen Industrielandwirtschaft. Ein kurzer Blick jetzt darauf, wie StadtbewohnerInnen ganz praktisch selbst etwas zu gesunder Ernährung und Umweltschutz beitragen können. Do it yourself. Der Zeitaufwand, den eigenen Öko-Mietgarten zu betreuen, liegt im Hobbybereich. Die verschiedenen Gärtner und Landwirte, die Flächen vermieten, geben ihr Wissen weiter. Das Projekt mit den Mietgärten ist noch relativ jung, startete 2009 und bekam, ähnlich wie die Mondapfelernte oder die Rettung der Kartoffelsorte Linda, ein bemerkenswertes Medienecho. Das freie Internetradio Flora aus Hannover verschaffte sich bei der Mietgärtenorganisatorin Nathalie Kirchbaumer einen kurzen Eindruck.
Muss man den Beruf des Gärtners überhaupt erlernen oder des Landwirts, um sich selbst zu versorgen? Ist das nötig?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass viele Menschen das zunächst etwas schwieriger einschätzen, als es eigentlich ist. Aber letztlich arbeiten wir mit der Natur zusammen. Und die Natur, die weiß ja auch, sich selbst zu helfen oder zu versorgen, wenn wir mal nicht so viel Zeit haben. Aber im Grunde genommen, wenn man sich so einen Gemüsegarten mietet und dort arbeitet, dann reichen eigentlich 1 bis 2 Stunden pro Woche aus, um dort zurechtzukommen. Wir arbeiten mit Landwirten zusammen, die ein Feld zur Verfügung stellen in verschiedenen Städten. Das bepflanzen wir dann mit über 20 Gemüsesorten, Kräutern und Blumen. Und dann teilen wir dann die Felder quer ein, sodass sich Städter, Familien oder ja auch Hobbygärtner sich einen Streifen mieten können und sich so dann mit Gemüse selbst versorgen können. Das Schwierige übernehmen wir eben schon zu Beginn der Saison. Das ist eben das Pflanzen und Säen von verschiedenen Gemüsesorten. Das ist vielleicht etwas, was auch wichtig ist, dass es schon vorweggenommen wird, weil man als Laie da noch nicht so viel Ahnung hat und Kenntnisse hat. Aber dann, wenn es dann Frühling wird, ab April, Mai, dann können die Hobbygärtner selbst loslegen, können dann ihren Streifen übernehmen und dann sind sie selbst Gärtner für eine Saison. Das bedeutet, sie pflegen ihren Garten, sie ernten, aber sie können auch selber mal etwas säen oder pflanzen. Und zur Pflege, dazu gehört zum Beispiel die Bodenbearbeitung, dass man den Boden lockert, dass man Unkraut zupft und all diesen Tätigkeiten nachgeht. Und viele Leute haben immer Angst vor dem Gießen und sagen, oh, ich muss ja jeden Tag gießen, aber wie erwähnt, wir es mit der Natur zu tun haben und die sich auch selbst versorgen kann, bringen wir einfach auch den Menschen bei, dass es wichtig ist, dass man nicht zu viel gießt, damit die Pflanzen auch tief wurzeln und sich das Wasser aus der Erde entsprechend holen können. Und dann reicht es eigentlich, wenn man 1-2 Mal pro Woche dann gießt, wenn es richtig heiß ist. Und das Schöne ist, es bildet sich dann auch so eine Gemeinschaft auf der Fläche und da sind immer Leute dabei, die vielleicht schon mal zu Hause einen Garten hatten oder einen Kleingarten hatten und die helfen dann auch denjenigen weiter, die sich noch nicht so gut auskennen und dann ergeben sich dann auch eben so Urlaubsvertretungen oder Gießgemeinschaften, sodass man sich gegenseitig hilft auf der Fläche. Und wenn man wirklich mal nicht mehr weiter weiß, dann gibt es unsere Gärtnersprechstunde 1-mal pro Woche. Da steht der Landwirt dann für Fragen auf der Fläche zur Verfügung und zeigt dann eben, wie man richtig kleine Jungpflanzen setzt, wie man erkennt, was ist Unkraut, was ist Gemüse. Und der hilft dann einem auf die Sprünge, wenn man mal eine Frage hat. Wichtig ist einfach, dass wir ja sehr viele verschiedene Kulturen auf dem Feld haben, über 20 Gemüsesorten. Und da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich wenige Schwierigkeiten mit Schädlingen haben werde. Weil wenn wir jetzt ein ganzes Feld mit Kohl hätten, dann wäre es wahrscheinlich, dass vielleicht auch mal die Kohlfliege kommt. Aber dadurch, dass wir so vielfältige Sorten nebeneinander haben, die schützen sich dann auch so ein bisschen gegenseitig.
Die Mietgärten werden nach ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet?
Genau, absolut richtig. Das ist uns auch sehr wichtig. dass sie, dass eben nichts auf die Flächen aufgebracht werden darf. Jeder, der bei uns mitmacht, der schließt eine kleine Vereinbarung mit uns ab, wo er sich einfach auch ja verpflichtet, nach ökologischen Gesichtspunkten zu wirtschaften und zu arbeiten. Und ja, das ist natürlich auch den Menschen sehr, sehr wichtig, dass sie eben auch wissen, was in ihrem Gemüse drin steckt und dass sie einfach die Gewissheit haben, dass es frei ist von Chemikalien. Und natürlich ist es auch ganz wunderbar zu wissen, dass mein Gemüse keine langen Transportwege auf sich genommen hat und ich damit eigentlich auch echt etwas für die Ökobilanz tun kann.
Wer diesen seltsam angestaubten Typen im Straßenbild begegnet, könnte sie für irgendwo hängengebliebene Gestrige halten. Erstaunlicherweise gibt es sie aber immer noch und immer wieder sorgen sie für Ärger. Burschenschaftler. Manche kommen ja ganz zivil und ein bisschen konservativ daher, andere und nicht wenige dagegen höchst unangenehm, reaktionär und nicht selten besoffen pöbelnd. Der antinationale und antifaschistische Protest gegen den WKR-Ball deutsch-nationalvölkischer Burschenschaften in Wien am vergangenen Wochenende war auch diesmal wieder gänzlich verboten worden. Verhindern ließ er sich dadurch heuer aber nicht. Ganz und gar nicht. Orange 94.0, das freie Radio in Wien, berichtete den ganzen Abend von den vielfältigen Protesten, die bis tief in die Nacht dauerten. Hier eine Zusammenfassung der 8 Stunden langen Sondersendung.
Kurz nach 18 Uhr verließ ein beim Infopoint gebildeter Demozug den Unicampus. 18.17 Uhr.
Die Demonstration, meiner Meinung nach, jetzt irgendwo zwischen 200 und 300 Leute, das verändert sich laufend, kann ich nicht genau sagen.
Es bewegen sich derzeit die Demonstrantinnen Richtung Burggasse, Stadthalle, U-Bahn-Station. Also Burggasse, Stadthalle, U-Bahn-Station wäre im Moment ein ganz guter Tipp.
18.57 Uhr.
Ich bin jetzt im Infopoint. Soweit ich weiß, gibt es im Moment 3 Demonstrationen. Oder soweit man hier im Infopoint weiß, es soll eine Demonstration in der Nähe der Alterstraße geben. Laut Standard wird da integriert die Wege, fahrt da gerade die Wege hin. Dann soll es eine Demonstration beim Urban-Lorenz-Platz geben und eine Demonstration bei der Burggasse. Ich habe gerade gehört, dass es relativ stressig sein soll bei der Burggasse Urban-Lorenz-Platz und dass dort ein Kessel aufgebaut wird. Es gibt jetzt einen Aufruf, möglichst zur Burggasse Marie-Hilfer-Straße zu kommen, also Museumsquartier, und sich dann dort wieder neu zu treffen.
Also es tut sich was, sehr viele dezentrale Aktionen, einer der kreativsten Demonstrationstage seit langem. Die Polizei hat es geschafft, wirklich ein Chaos in Wien auszulösen, und das schaut im Moment gar nicht so schlecht aus, finde ich.
Die Gruppe an Menschen, die gerade am Urban-Lorenz-Platz vorher war, bewegt sich jetzt mittlerweile den äußeren Gürtel entlang, hat fast die Höhe vom Westbahnhof erreicht. Ich schätze, das sind ca. 200, 250 Leute.
Und die Polizei, was macht die?
Ich sehe keine.
Das ist gut.
19.38 Uhr.
Und die Polizei.
Hallo, du bist ein Paar?
Hallo. Ja, die Demo ist mittlerweile auf der Marie-Hilfer-Straße angekommen. Hier fliegen ein paar Mülltonnen auf der Straße herum. Als wir beim Kleiderbauer vorbeigegangen sind, war es einmal die Scheibe vom Kleiderbauer hin. Polizei hinter uns. Es blinkt sehr viel blau, aber noch in gewisser Entfernung vor uns blinkt es auch. Also ich weiß nicht genau, ob sie jetzt vorhaben, hinter uns und vor uns zuzumachen. Noch ist relativ viel Freiheit.
Es gab scheinbar einen Kessel bei der Westbahnstraße, einen zweiten, kurzfristig zumindest, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, wo die Samba-Gruppe eingekesselt worden ist und ihnen wurde die Trommel weggenommen. Mhm. Also das waren vor ungefähr 10 Minuten. Dann wurden irgendwie ein paar Leute aus dem Kessel in der Westbahnstraße rausgelassen, wobei nicht ganz klar war, ob die jetzt irgendwie rausgelassen worden ist. Also die ungefähr 15 Personen konnten gehen. Da war allerdings nicht klar, ob der Personal nachher noch festgenommen, also aufgenommen wurde.
22.44 Uhr.
Wir stehen hier vor dem Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände, weil Leute festgenommen worden sind. Wir stehen jetzt schon durch Lagen, waren zuerst im Kessel und stehen jetzt da und werden stehen, bis alle Leute draußen sind.
Die letzten Festgenommenen in Wien wurden übrigens am Samstagmittag freigelassen. Und damit war es das dann für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr was nachhören oder auch nachlesen wollt, Die Beiträge selbst sowie unzählige Links zu unseren heutigen Themen gibt's auf www.freie-radios.net. Da findet ihr auch diese Sendung. Morgen betreut euch mein Kollege aus Marburg. CBFM sagt Tschüss und bis dann.